wir nehmen uns den Sitz insofern hart ran, so wie ihn die Passagiere eigentlich auch annehmen würden, ja, im Flugzeug. Das heißt, wir fahren verschiedene Zyklen ab, zum Beispiel einen Tisch, der ausgeklappt wird, auch Belastungen darauf, die wir dann geben, um sicherzustellen, dass wir natürlich auch unsere Garantiefälle dann abdecken. Ja. Das heißt, wir haben gewisse Anforderungen auch an unseren Sitz hinsichtlich Qualität, hinsichtlich Langlebigkeit. Die sichern wir ab. Ja, typischerweise so ein Dauerläufertest, 100.000 Zyklen, ist bei uns in 2 Wochen dann im Labor, wird dann beurteilt, ist alles in Ordnung. Dann kann er erst an den Kunden rausgehen.
Das ist Nico Feindler. Er ist bei Recaro Aircraft Seating verantwortlich für den Bereich Simulation und Testing. Und da hört man schon, so einen Flugzeugsitz zu konstruieren, das ist eine komplexe Angelegenheit. Ich habe mir mal angeguckt, wie und wo Flugzeugsitze gebaut werden.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute geht es auf eine Reise nach Schwäbisch Hall in Süddeutschland. Vom Stuttgarter Flughafen aus bin ich mit dem Auto dahin gefahren. Es ist wirklich eine sehr schöne Landschaft und als Norddeutscher würde ich sagen, da gibt es sogar schon so ein paar kleine Berge. Nach etwa einer Stunde habe ich mein Ziel erreicht. Ja, angekommen bei einem der größten Hersteller für Flugzeugsitze und es ist so ein bisschen, wie man sich es vorstellt. Viele große Hallen, ist eine richtige Fabrik, dann 3 Flaggen, die vor dem Eingang wehen, die Deutschlandflagge, die Recaro-Flagge, aber auch die USA-Flagge. Also da sieht man schon, man produziert hier für die ganze Welt. Warum am Tag meines Besuchs bei Recaro eine US-Flagge vor dem Unternehmen weht, das werden wir jetzt gleich schon erfahren. CEO Mark Hiller hat mich zuerst in einem Konferenzraum empfangen und in das Gespräch hören wir jetzt mal rein. Zuerst habe ich ihn gefragt, warum die US-amerikanische Flagge da vor der Tür hängt.
Heute ist Boeing im Haus, ja, und wir haben in der Regel am Tag 1 bis 2 Kunden im Haus, also entweder OEMs oder Airlines.
Wir haben uns das letzte Mal vor 1,5 Jahren in Hamburg bei einer großen Messe gesehen. Da waren Sie schon ganz optimistisch, haben optimistisch in die Zukunft geschaut. Wie hat sich das Geschäft jetzt so in den vergangenen Monaten entwickelt? Wie steht Recaro heute da?
Hat sich glücklicherweise genau so entwickelt oder sogar noch besser. Also wir haben sehr starken Auftragseingang in den letzten 2 Jahren zu verzeichnen. Unser Auftragsbuch hat ein Rekordniveau von über 2,5 Milliarden Euro Auftragsvolumen. Und wir wachsen an allen Standorten, wir stellen an allen Standorten ein und entsprechend unseren Zahlen haben wir da auch Marktanteile gewonnen.
Wir können ja auf die Standorte mal gucken. Der größte Standort natürlich hier in Schwäbisch Hall mit rund 1.400 Mitarbeitern. Wo sind Sie noch vertreten und warum macht es Sinn, sich so in verschiedenen Ländern aufzustellen?
Wir sind seit über 25 Jahren auch vertreten in den USA, in Dallas-Fort Worth. Da haben wir etwa 600 Mitarbeiter. Wir sind vertreten in Polen, einem Standort, mit etwa 700 Mitarbeitern seit fast 20 Jahren und seit über 10 Jahren in China mit 200 Mitarbeitern. Und dann haben wir noch einen Komponentenhersteller in Südafrika mit 400 Mitarbeitern. Warum macht das Sinn? Natürlich wollen wir in der Region sein, für die Region. Das heißt, wir sind natürlich nah bei unseren Kunden, nah am Absatzmarkt, auch am Beschaffungsmarkt. Und wenn man die aktuelle Diskussion verfolgt oder verfolgen möchte, was Zölle und sonstige Themen angeht, da sind wir natürlich erstmal gut aufgestellt, dass wir jeweils in der Region produzieren können.
Das heißt, das Airline-Geschäft, das boomt ja und gibt ja so ein paar Bereiche, wo es wirklich Probleme gibt mit der Zollpolitik der USA. Da sind Sie im Prinzip kaum betroffen, gar nicht betroffen, im besten Falle sogar?
Das muss ich natürlich noch zeigen, wie das dann im Detail sich abspielt. Und es gibt ja auch Zölle auf Materialien. Aber generell sind wir in der Region aufgestellt. Wir haben auch eine Supply Chain jeweils in der Region und können die auch entsprechend anpassen. Natürlich nicht über Nacht, aber können dann natürlich für den amerikanischen Standort noch viel stärker amerikanische, südamerikanische Lieferanten nutzen und können das Zollthema dann weitestgehend natürlich reduzieren. Ist ja auch nicht nur ein Kostenthema. Ist ja auch ein Lead-Time-Thema oder Durchlaufzeiten und dafür sind wir dann entsprechend gut aufgestellt.
Was passiert hier genau am Standort alles? Also was wird hier hergestellt und Entwicklung, Forschung, was passiert hier alles?
Das Schöne ist eigentlich, dass wir hier am Standort alles haben, von der ersten Idee über den Vertrieb, Produktmanagement, die Entwicklung, die Beschaffung, die Endmontage und den Customer Service. Wir produzieren hier nicht das große Volumen. Logischerweise ist der Standort mit der teuerste Standort, den wir haben. Aber wir produzieren quasi die Neuanläufe, die ersten Produkte, die neuen Entwicklungen und vor allem die Premium-Produkte. Also Premium Economy, Business Class für die Kurzstrecke und Business Class für die Langstrecke.
Das heißt, wenn jetzt ein Kunde, so wie heute, aus den USA kommt, der guckt sich jetzt möglicherweise dann einen neuen Sitz an?
Der schaut sich entweder einen neuen Sitz an, der schaut sich vielleicht auch den Fortschritt entsprechend an. Gibt auch Kunden, die schauen sich sozusagen, nehmen die Sitze nochmal ab vor der Auslieferung. Da gibt es die unterschiedlichsten, sag ich mal, Ansatzpunkte natürlich für ein Treffen hier vor Ort. Im Haus ist heute Boeing. Da geht es dann oftmals natürlich um Fortschritt in verschiedenen Programmen, um die Zusammenarbeit, wo wir da entsprechend stehen.
Wie ist das, wenn Boeing jetzt selbst Sitze abnimmt? Welcher Umfang ist das? Weil meistens ist ja so, zumindest verstehe ich so, dass die Airline sich dann einen speziellen Sitz aussucht. Oder gibt es so ein paar Standardsitze, die Boeing mit anbietet, die sie dann hier bauen dürfen für den Flugzeughersteller?
Die Sitze sind alle kundenspezifisch. Die Airline ist sozusagen auch der Auftraggeber, der Entscheider und natürlich auch derjenige, der bezahlt oder diejenige, die bezahlt. Ist aber so, dass die Boeing natürlich die Sitze oder Airbus auch abnimmt. Stellenweise natürlich das Endprodukt, aber auch natürlich entsprechende Teilschritte, wo überprüft wird, ob die Verkabelung passt, wie das umgesetzt ist. Und das natürlich vor allem bei den ersten Lieferungen. Jetzt nicht unbedingt bei einer 10. Lieferung, aber bei der ersten Lieferung, um sicherzustellen, dass die Konformität hergestellt ist zwischen der Entwicklung, Zulassung und dann entsprechender Auslieferung.
Wie verteilt sich das in Ihrem Unternehmen, was so das Volumen angeht, also Economy, Premium, Eco, Business Class?
Die Verteilung von den Stückzahlen ist natürlich logischerweise bei der Economy Class am höchsten. Aber wenn wir mal auf die Marktanteile schauen, die wir im Markt haben, Economy Class, da haben wir einen Marktanteil, der ist größer 30%, sind da klarer Marktführer, sowohl auf der Kurzstrecke als auch auf der Langstrecke. In der Premium-Economy, der Marktanteil so 25% etwa sein, da gibt es keine genauen Zahlen. Und in der Business Class, da ist der Marktanteil vielleicht etwa bei 10%. Da sind wir natürlich aktuell nicht Marktführer. Das ist aber unser langfristiges Ziel, dass wir in der Business Class Marktführer werden.
Aber logischerweise lässt sich da am meisten mit so einem Sitz verdienen wahrscheinlich.
Verdienen ist das eine, das muss ich natürlich immer zeigen. Der Umsatz ist natürlich deutlich höher. Der Umsatz mit einem Business Class Sitz, der kann das 10- oder 20-fache sein von einem Economy Class Sitz.
Es ist ja so, einige Airlines bestellen ihren ganz speziellen Sitz. Dann gibt es Sitze, die, sag mal, eher von der Stange sind. Was verkaufen Sie lieber? Also nehmen Sie sich gerne auch die Zeit, einen Sitz richtig zu konstruieren für eine Airline?
So, den Sitz von der Stange gibt es eigentlich nicht direkt. Da kann ich noch mal ein bisschen was sagen, was vielleicht am ehesten von der Stange kommt. Aber das ist ein relativ kleines Geschäftsfeld. Die Sitze, die wir herstellen, die sind alle angepasst. Wir sprechen von Customizing. Dafür sind wir auch bekannt, dass wir eben wirklich sehr kundenindividuell die Produkte entwickeln oder eben entsprechend anpassen. Von der sogenannten Stange, da gibt es ein Produkt, was wir anbieten, wir nennen das, oder eine Produktlinie, Sprint Seats. Und das sind Sitze vor allem für Leasinggesellschaften, die sind vorzertifiziert, stellenweise zum gewissen Grad auch vorproduziert. Und wenn eine Leasinggesellschaft Sitze möchte, innerhalb von einem Monat, zwei Monaten, weil ein Flugzeug zurückkommt, an neuen Kunden verleased werden soll, dann sind das Sitze, die wir relativ standardisiert in kurzer Zeit liefern können.
Ab wann lohnt es sich, so einen Flugzeugsitz, bleiben wir jetzt mal in der Business Class, speziell zu entwickeln? Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Condor, hat natürlich einen kleineren Umfang als jetzt zum Beispiel eine American Airlines, eine Delta oder eine Lufthansa, wo dann natürlich viel, viel mehr Sitze abgenommen werden. Ab wann lohnt es sich, einen Sitz zu konstruieren?
Lohnt sich natürlich immer, ja, weil der Sitz der Differenzierungsfaktor ist für die Airline. Und man muss sich vorstellen, die Airline kauft ein Flugzeug, das vielleicht 100 oder 200 Millionen Euro kostet. Die Innenausstattung kostet davon vielleicht 2 oder 3%. Ist aber der Differenzierungsfaktor. Von dem her möchte ich mal sagen, lohnt sich's immer für eine Airline, da entsprechend die eigene, ich sag mal, Visitenkarte entsprechend zu entwickeln.
Aus Ihrer Sicht, wie entwickelt sich der Markt aktuell? Wir haben es ja gehört, dass Business Class eigentlich ganz gut läuft, weil immer mehr Privatreisen auch Business Class buchen. Der Geschäftsreiseverkehr nach Corona noch nicht da, wo er eigentlich sein soll. Aber wenn Sie so jetzt in die nächsten Jahre reingucken und auch in Ihre Bestellungen, wie würden Sie so das abschätzen, wie sich der Markt jetzt entwickelt hat, was die Kategorien im Flugzeug angeht, die Buchung? Kategorien?
Also erstmal, wenn wir bei uns schauen als Hersteller, da ist in jeden Segmenten ist eine große Nachfrage. In der Economy Class, da wurde natürlich einige Jahre nichts getan. Da sind die neuen Produkte nochmal deutlich leichter. Da gibt es natürlich einen großen Effizienzvorteil neben einem Komfortgewinn. Dann die Premium Economy, wo mittlerweile, möchte ich mal sagen, fast jede Airline eigentlich eine Premium Economy eingeführt hat oder einführt. Da ist große Nachfrage da. Und in der Business Class, Sie haben es gerade angesprochen, das ist, was die Airlines berichten, dass natürlich Premium sehr gut funktioniert. Auch selbst dort, wo vielleicht die Nachfrage jetzt auf einem hohen Niveau ein bisschen abschwächt oder nachlässt, wird das Thema Business Class, Premium Economy sehr stark nachgefragt.
Es gibt ja noch ein paar Airlines, die in der First Class unterwegs sind, aber da entwickeln Sie nichts?
Dafür entwickeln wir nichts explizit für die First Class. Was wir aber sehen, es gibt einige Airlines, die machen sich natürlich Gedanken, was gibt es in der Business Class für Differenzierungsmöglichkeiten. Wenn wir heute den Markt anschauen, ist die Economy Class sehr stark ausdifferenziert. Da gibt es womöglich eine Economy Class, da gibt es eine Economy Class Plus und eine Premium Economy. In der Business Class gibt es Stand heute sehr häufig nur eine Business Class. Und mit vielen Airlines sind wir da im Gespräch über eine Business Class Plus, wo sozusagen die erste Reihe nochmal anders ausdifferenziert ist, mit einem größeren Abstand womöglich, zusätzlichen Features, vielleicht auch ein größerer Monitor. Und das ist natürlich ein Stück weit, was in Richtung First Class anschließt. Aber explizit eine First Class entwickeln und liefern wir derzeit nicht.
Was werden so die nächsten Schritte sein, was so den, den Wellness-Faktor angeht in der Business Class? Also wir haben ja schon Massagefunktionen, gibt es beheizte Sitze, gekühlte Sitze. Was kann da noch kommen?
Das gibt es natürlich und das nimmt auch entsprechend zu. Sitzkühlung, Sitzheizung, das Thema Privatsphäre, natürlich heutzutage auch abgebildet ein Stück weit über Türen oder sogenannte Privacy-Divider. Im Endeffekt geht es darum, wie kann man weiter individualisieren. Die eigene Klimazone, die eigene Privatsphäre, was gibt es an digitalen Features? Das sind natürlich entsprechende Fragestellungen. Wir machen uns auch Gedanken über das Thema Gamification und natürlich auch Bewegung im Sitz. Wie kann man beispielsweise auch da das Thema Wellness und Bewegung abbilden, auch gerade bei einem langen Flug.
Wir haben jetzt gleich die Möglichkeit, ein bisschen rumzugehen. Ich kann mir vorstellen, dass vieles geheim ist, ne? Weil lässt sich ja keine Airline so gerne in die Karten gucken. Das heißt, Fotos machen zum Beispiel ist wahrscheinlich gar nicht so möglich, weil alles streng geheim ist?
Genau, Fotos machen ist nicht erlaubt. Liegt vor allem auch daran, dass die Airlines natürlich das Marketing selber machen möchten über die neuesten Produkte. Wir produzieren Produkte, die stellenweise dann eben erst in ein, zwei Jahren, drei Jahren sichtbar sind im Markt. Sie werden es nachher auch sehen, wir haben einen speziellen abgegrenzten Bereich in der Produktion, wo eben Sitze produziert werden, die eben erst in zwei Jahren dann sichtbar sind. Das ist da ganz, ganz entscheidend.
Die werden zum Teil jetzt schon produziert, wenn die in zwei Jahren erst zu sehen sein werden?
Die werden jetzt schon produziert. Da geht es natürlich auch um neue Flugzeugtypen, wo der Vorlauf dann beim OEM noch mal länger ist. Und es gibt viele Airlines, die wollen natürlich sicherstellen, dass sie erstmal ein großes Volumen im Markt haben oder im Markt bringen können, bevor sie in die Kommunikation gehen. Es gibt andere Airlines, die machen das relativ früh, vermarkten das, haben dann oftmals das Thema, dass die Kunden eigentlich schon erwarten, sie erleben jetzt das neue Produkt und müssen dann erst noch viele Jahre darauf warten. Und wie gesagt, wir arbeiten mit vielen Airlines auch zusammen, die es genau andersrum tun. Und denen ist dann wichtig, dass sie dann natürlich schon viele Lieferungen erhalten haben, bevor sie dann überhaupt ins Marketing gehen.
Gibt es ein Flugzeug, für das Sie am liebsten, sage ich mal, Sitze konstruieren, weil es irgendwie ein bisschen größer ist, der Boden irgendwie besser ist, weiß ich nicht. Also A350 haben wir natürlich, dann den Dreamliner, dann die 777, die ja dann hoffentlich demnächst auch dazu kommt. Also gibt es da große Unterschiede, für welches Flugzeug Muster man eine Kabine, einen Sitz kreiert?
Ich würde jetzt mal sagen, aus Passagiersicht ist natürlich, also vom Flugzeugtyp ist sicherlich eine A380 und 747, was man immer wieder hört, natürlich besonders. Aus der Entwicklungssicht ist sicherlich die A350 oder 787 interessant. Zum einen sind es Großraumflugzeuge, dann sind sie modern. Dann sind auch entsprechende Stückzahlen dabei. Das macht das Ganze natürlich auch nochmal interessanter. Und das sind sicherlich so die beiden Flugzeugtypen auf der Langstrecke, die da ganz viel Spaß machen.
Wie lang ist denn so ein Lebenszyklus eigentlich von so einem Sitz, wenn wir mal die Klassen durchgehen? Wie lange hält der? 5 Jahre? Länger sogar?
Ein Sitz hält 30 Jahre. Ist auch entsprechend ausgelegt. Deshalb führen wir natürlich sehr rigide Tests durch, um das sicherzustellen. Die Kunden, die bei uns Sitze kaufen, in der Regel tauschen die Sitze nach 8 Jahren aus oder nach 10 Jahren. Nicht, weil sie nicht mehr funktionieren, sondern weil die nächste Produktgeneration noch mal leichter ist, noch mal komfortabler ist. Und wie vorhin schon angesprochen, das Investment ist relativ überschaubar im Gesamtzusammenhang des Investments für ein Flugzeug. Und die Airline kann dann natürlich differenzieren und natürlich auch immer wieder das Erscheinungsbild aktualisieren.
Nur ein paar Meter entfernt vom Meetingraum geht es rein in die große Fertigungshalle. Da habe ich mit Daniel Schmid gesprochen, Head of Industrial Engineering und Logistik.
Wir haben jetzt die Möglichkeit, einmal eine richtige Führung von A nach B zu bekommen und wir befinden uns jetzt an einer Rampe, wo LKWs ranfahren können. Hier weht so eine frische Brise rein und um uns herum ganz, ganz viele Container und Kisten.
Was wir hier sehen, ist die Anlieferung. Das heißt, hier kommen alle Teile per LKW an, die wir extern bestellen oder Rohmaterial für unsere Fertigung. Wird hier an den drei Rampen werden die LKWs entladen, beziehungsweise hier, was wir vor uns sehen, dann die Ware, die zum Beispiel per Sprinter hier ankommt. Wir sind der Wareeingangsprozess, das heißt auspacken, buchen, erste Kontrolle und von hier aus gehen dann die ersten Teile entweder in den Qualitätsprozess zu Q oder eben ins Lager, wenn sie später benötigt werden. Das müssen wir bloß schnell aufpassen.
Aufpassen, dass der Gabelstapler nicht überfährt. Wenn wir in die Richtung gucken, also wirklich ein Hochregallager, also ganz, ganz viele Einzelteile, die hier darauf warten, zu einem Sitz zusammengebaut zu werden.
Genau, also hier sind es, auf der Seite haben wir drei Lagerarten. Palette, Hochregallager, automatisiert, ein manuelles Lager und wenn wir da nachher nach hinten schauen, gibt es noch das gleiche, also gleich automatisiert, aber für die kleinen Boxen. Ja. Das heißt, hier kommt alles in Paletten, Europalettengröße rein oder eben in die Recaro graue Boxen. Alles, was da reinpasst, wird hier eingelagert. Größeres Sperrgut, ja, alles, was vielleicht ein bisschen länger ist, wie unsere Tragrohre, dann im manuelle Lager. Und alles, was in die blaue Kiste reinpasst, bis zu der Größe, geht dann ins automatisierte Kleinteilelager. Ja. Wir haben Platz für 40.000 von den Boxen und hier sind es knapp 3.000 Paletten.
Also eine ganze Menge Material, da kann man ganz viele Sitze draus bauen.
Genau, das ist richtig, dass man so einen, ich sag jetzt mal, 3 bis 4 Monatsbestand an Material sogar da haben kann.
Wie sieht es aus mit den Lieferketten? Alles stabil wieder?
Wird stabiler, es beruhigt sich, aber natürlich noch nicht in jedem, noch nicht für alle Materialien. Ne? Aber
wenn manchmal eine Schraube fehlt, ist ja doof, ne?
Genau, aber mit der kleinsten Schraube wird die Sitze nachher nicht fertig. Ne? Also darum zählt hier auch nicht 99%, sondern nur 100, dass man es bauen kann.
Alles klar, wo gehen wir jetzt hin?
Wir laufen jetzt im Teilefluss nach. Das heißt, wenn die Materialien hier rauskommen, werden sie mit solchen Schnellläufe oder Routenzüge draußen Richtung Kommissionierfläche gebracht oder eben in die Rohmaterial in die Produktion. Ja. Und das schauen wir uns jetzt als nächstes an.
Wir haben jetzt die Halle gewechselt. Man muss wirklich mal aufpassen. Hier sind eine Menge Gabelstapler unterwegs. Es wird viel gearbeitet. Und es ist deutlich lauter, das heißt, hier passiert schon richtig was.
Richtig. Also hier sind wir jetzt in der Produktion. Das heißt, Einzelteile werden hier produziert. Auf der linken Seite hier aus Kunststoff, rechte Seite Metall, beziehungsweise das meiste ist Aluminiumlegierung, einfach weil wir ja Leichtbau betreiben. Wir schauen uns da die Technologie noch genauer an. Auf der linken Seite ist Kunststoff tiefziehen, ja, das heißt Formgebung mit einem Werkzeug. Hier auf der rechten Seite zum einen biegen, ja, oder freies Biegen und weiter hinten sehen wir auch noch einen Unformprozess für die Aluminiumteile. Ne?
Wenn wir jetzt mal hier zu so einem Regal gehen, wir müssen jetzt mal aufpassen, dass wir nicht wieder umgefahren werden. Wir sehen jetzt hier, ja, was ist das hier? Eine Kunststoffplatte. Was wird da raus?
Das ist eine Kunststoffplatte. Jetzt in der Größe können zum Beispiel eine Armlehne draus werden oder ein Verkleidungsteil für, gerade in der Premium Economy sind ja die Konsole nebendran. Ja, und da werden dann zum Beispiel die Verkleidungsteile draus. Ja.
Das kommt also als Platte an und wird dann hier gebogen zu dem, was man braucht.
Genau, als Platte kommt es an und wird dann geformt, ja, sozusagen. Mit Hilfe von Wärme wird's geformt, sehen wir jetzt dann gleich.
Können Sie sagen, wie viele Sitze hier jedes Jahr rausgehen?
Sitzplätze so zwischen 12.000 und 15.000 Sitzplätze. Ja. Also gibt natürlich mal Dreiersitze, mal Zweiersitze und so weiter, aber es sind in Summe Größenordnung 15.000 Sitzplätze, die wir hier machen. Ja. Und es ist das kleinste Werk. Die anderen Werke sind für mehr Kapazität ausgelegt. Das hier ist jetzt ein Kunststoff-Tiefziehprozess. Ja, da sieht man sozusagen aus der flachen Folie, Platte, wird jetzt hier so ein Verkleidungsteil.
Verrückt. Eben gerade noch eine Platte und jetzt sieht es schon fast nach Sitz aus.
Genau.
Aber hier sehen wir so eine Rückenverkleidung.
Genau, das ist eine Rückenlehneverkleidung, auch von einem Premium-Economy-Sitz. Ja. Und da braucht man natürlich ein bisschen eine größere Platte als Zuschnitt. Ne? Aber gleiches Prinzip, gleicher Prozess. Und heißt, für jede Geometrie, die wir produzieren, brauchen wir auch ein eigenes Werkzeug. Ne? Also haben in Summe hier jetzt am Standort knappe 8000 Werkzeuge, um eben die Teile herzustellen, also Kunststoff und Metall gesamt. Ja. Wenn wir springen in der Metallprozess, sehen wir hier unsere Laserstanzanlage. Wahrscheinlich hören wir sie auch gleich, wenn es wieder losgeht. Dann kommen wir zu, das Rohmaterial hat hier die Maße 2 auf 1 Meter. Das geht auf die Anlage und die kann Bohrungen oder bestimmte Größe stanzen. Ja, geht schneller, macht aber auch gewisse Lautstärke oder lasern. Ja. Und das ist sozusagen der erste Schritt oder der erste große Schritt weg vom Rohmaterial hin zu einem fertig gebogenen Teil. Ja.
Das, was aus Metall ist, das ist dann im Prinzip der Rahmen in der Regel, ne? Also das, was ein bisschen
Struktur, genau, also Rahmen, Unterstruktur, alles das, was man meistens nicht sieht oder in fast alle Fälle nicht sieht, ja, sondern drunter, dann drunter ist. Ne? Hier sehen wir den Tiefzieh- oder Fluidcell-Press-Vorgang. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das Werkzeug, hier jetzt zum Beispiel von dem Sitzboden. Wir legen das flache Blech oder erstmal wird die Form gefettet für verbesserte Fließeigenschaften. Dann wird die flache, jetzt gelaserte Platine oder das Rohmaterial wird oben aufgelegt und dann in der Anlage mit bis zu 800 Bar in die Form gedrückt. Das heißt, in der Anlage ist eine dünne Gummilippe, dahinter Hydrauliköl und die wird mit Druck beaufschlagt, dass sich es da in das Werkzeug legt oder anschmiegt, ja, und für eine bestimmte Zeit gehalten, und das ist dann der Umformprozess und rauskommt fast fertige Sitzböden oder die zumindest die Kontur haben.
Das ist dann die Sitzschale, also unten Metall.
Zum Beispiel, ja. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Armlehne. Hier sehen wir auch andere Werkzeuge. Das ist jetzt zum Beispiel Armlehne oder die Unterstruktur von so einer Seitenverkleidung, die wir vorne gesehen haben.
Als wären hier wieder Sitzkomponenten vorbeigeschoben. Sieht wieder nach Premium Economy aus. Da hinten rollt schon eine Economy-Sitzbank, eine Dreierbank vorbei. Also eine Menge Sitze. Es gibt immer mal die Möglichkeit, sich zwischendurch hier hinzusetzen, oder?
Normalerweise sollten wir uns nicht auf unsere fertige Sitze setzen. Da ist uns dann das Risiko doch zu hoch, dass es noch dann ein oder andere Kratzer gibt. Ja, deshalb. Wenn wir mal hier sind, das ist die Fräsanlage, eine von der letzten Schritte, bevor es dann vielleicht noch zur Oberflächebehandlung geht. Hier nehmen wir noch überschüssiges Material weg aus dem Umformprozess oder bringen besonders genaue Bohrungen ein, die man nicht davor auf der Laser eingebracht hat. Und dann hat das Teil auf jeden Fall die fertige Außenkontur und ist bis auf Oberflächebeschichtung fertig. Ja. Geht dann von hier im Rahmen von der FAI-Prüfung in die Qualität. Oder wenn es im Serienprozess ist, dann einfach wieder zurück ins Lager, wird da dann wieder kommissioniert für die Endmontage nachher. Hier sind Klebearbeitsplätze, das heißt, wir nutzen die Montagewerkzeuge einfach, um die Teile zu fixieren, ja, nach dem Verkleben. Das heißt, das, zum Beispiel hier oben rechts ist eine große für Delta Airlines Rückenlehne-Verklebung. Da wird nachher die Rückenlehne mit den Ohren verklebt.
Verklebt ist mal besser als Schrauben, weil leichter.
Weil deutlich leichter, ja. Und man sieht es natürlich nicht von außen. Also es sind ja alles Sichtteile. Das heißt, sonst habe ich irgendwo Schraubpunkte und deshalb sind die Teile nachher verklebt.
Viel Handarbeit, muss man sagen. Ne? Also klar, da hinten große Roboter, aber warum so viel Handarbeit?
Also Teilevielfalt ist einfach hoch. Und für die Qualität, Anmutung für das, was wir hier Richtung Premium Economy Business Class herstellen, ist die Handmontage bisher noch nicht zu ersetzen. Also ist nur ein Schritt bis zur Endmontage. Hier ein kurzer Blick in den Testsitzbau oder Vorserienbau, wie wir es nennen. Hier werdet unsere, bevor es mal in die Endmontage geht, zur Serienproduktion, werdet die erste Sitze hier gefertigt. Ja, alles, was man hier sieht, wird nie fliegen. Die spezifischen Sitze fliegen nie, die sind nur für Testzwecke da. Gehen dann auf unsere Crashbahn, die Sie, glaube ich, später noch sehen. Ja, also das wird alles nachher gecrasht, verbogen, statisch belastet. Und hier im Vergleich zur Endmontage haben wir Einzelplatzmontage. Das heißt, die Mitarbeiter hier sind von der Qualifikation her deutlich höher und können unterschiedliche Sitztypen komplett montieren. Auf der anderen Seite der Lehrwerkstatt, hier bilden wir unsere Azubis aus.
Jetzt bin ich heiß auf die Endmontage.
Hier sehen wir jetzt die Montagelinie für unser Economy Long Range Produkt.
Was man jetzt hier sieht, das ist der Rahmen.
Genau, das ist Sitzgestell. Also wir fangen an. In Summe sind 17 Module. Also wir haben unsere Endmontage ausgelegt auf 17 Module. Das letzte Modul ist die Endabnahme durch unser Certifying Staff. Und davor haben wir quasi Montage- und Messstationen, die für die Herstellung wichtig sind. Vom Ablauf, wir fangen mit dem Sitzgestell an und dann wächst der Sitz sozusagen von unten nach oben. Ja, weiter hinten kommen dann Armlehne, Rückenlehne, die Käste dazu. Dann wird eventuell der Monitor eingebaut, die Elektroniktests, das Einmessen vom Sitz passiert, das heißt, dass alle Tische gleich stehen, alle Rückenlehne gleich oder innerhalb der Vorgabe, und dann sind wir am Ende der Linie fertig und dann geht es auf das Querband und wird der Sitz abtransportiert.
Also das ist hier die Economy-Linie. Dann gehe ich mal davon aus, ein weiter ist Premium Economy?
Genau, also so ist die Logik aufgebaut. Wir produzieren hier auf Band 6 Economy, dann Premium Economy und dann geht es weiter zur Business Class, also der Komplexität nach aufsteigend. Aber vom reinen Montageprinzip gleich. Allerdings sind die Taktzeiten, also das heißt, wann wandert das Sitzgestell oder der Sitz vom einen Modul ins andere, die werden länger, ja, je komplexer das Produkt wird.
Jetzt ist Mark Hiller wieder bei uns, der Chef von Janssen. Jetzt sehen wir das British Airways, da vorne sehen wir Cathay Pacific, dann Emirates-Sitze, alles Premium-Economy-Sitze. Macht Sie das schon stolz, dass Sie im Prinzip die ganzen Airlines, die großen, die Big Player hier als Ihre Kunden haben?
Macht uns extrem stolz, ja, dass wir an solchen hochwertigen Produkten arbeiten dürfen. Und natürlich, wenn man jetzt mal Emirates anschaut, ein Großteil des Marketings, was sie betreiben, bezieht sich auf die Premium Economy Class.
Und da sieht man es ja von den Oberflächen ganz anders als jetzt andere Airlines, weil das ein sehr, sehr heller Sitz ist. Und da denke ich, die Herausforderungen an die Materialien müssen auch sehr, sehr hoch sein. Normalerweise denkt man ja irgendwie ein dunkler Sitz, da sieht man die Flecken nicht so. Emirates geht da einen ganz anderen Weg gemeinsam mit Recaro. Was sind das für Oberflächen, die da gewählt wurden, damit der Sitz auch möglichst lange so vernünftig aussieht?
Das sind natürlich erstmal Themen, die mit den Airlines im Vorfeld besprochen werden. Da werden bestimmte Materialien ausgewählt mit besonderen Beschichtungen. Das wird dann auch abgeprüft im Labor, dass es natürlich genauso ist, dass die auch einfach zu reinigen sind, nur leicht verschmutzen. Die haben stellenweise eine Nanobeschichtung, die Oberflächen, um genau den Anforderungen gerecht zu werden.
Wenn wir den Sitz nehmen, also das Modell dann ja auch für British Airways und für Air France, also im Grunde genommen derselbe Sitz, aber von der Anmutung her sieht er natürlich ganz anders aus. Wie komplex ist das, ein Sitz unterschiedlich aussehen zu lassen, obwohl es dasselbe Modell ist?
In der Automobilindustrie spricht man da von der Plattformindustrie und das ist natürlich genau die Aufgabenstellung, dass man möglichst schauen, zu vereinheitlichen, zu standardisieren. Unterhalb der Oberfläche, was jetzt für den Passagier jetzt nicht die Relevanz hat, aber natürlich dafür sorgt, dass wir möglichst Skaleneffekte realisieren können, die Kosten möglichst gering halten können. Auch bei der Zulassung natürlich, dass wir bestimmte Standardkonfigurationen zulassen können, aber dann so individuell wie möglich an der Oberfläche dann den Sitz erscheinen lassen.
Zulassung ist ein ganz wichtiges Thema. Liest man ja immer wieder, dass es gar nicht so einfach ist, wenn jetzt eine Airline wie Emirates, wenn wir bei dem Sitz bleiben, den zulässt. Welche Behörde macht das?
Den Sitz lassen im Prinzip wir zu. In dem Fall machen wir das mit der europäischen Behörde, mit EASA. Und der Sitz wird dann produziert hier im Werk und das Werk ist zugelassen von der deutschen Luftfahrtbehörde.
Wie sieht das aus jetzt, die Sitze, Sie haben ja Werke überall auf der Welt. Den Sitz für Air France, wird der hauptsächlich hier in Europa produziert, damit die Wege nachher am Ende kurz sind? Oder wie entscheiden Sie, welcher Sitz wo produziert wird?
Bei der Premium Economy Business Class ist relativ einfach. Da haben wir gerade die gesamte Produktion hier am Standort in Deutschland konsolidiert. Für die Economy Class, die produzieren wir weltweit. Die Produkte dann stellenweise an vier Standorten. Und das ist dann eine Kombination aus Währungskosten, aus Logistik, das heißt möglichst nah natürlich am Lieferort zu sein, Kapazität, die verfügbar ist und natürlich auch häufig Kundeneinfluss, dass der Kunde vor Ort gehen kann, wenn er dann einen Einblick bekommen möchte in die Produktion oder auch in den Meilenstein-Meetings in der Zusammenarbeit.
Ich habe es vorne gesehen, wenn dann die Business-Class-Sitze fertig sind, verschwinden die ja in so großen Boxen. Werden die dann verschifft oder geht das auch mit dem Flugzeug mal über einen großen Teich?
Idealerweise werden sie verschifft. Ist natürlich günstiger, dauert natürlich länger. Gibt aber auch Fälle, wo die Airline darauf Wert legt, dass sie die Sitze besonders schnell bekommen, im Zweifelsfall sogar Luftfrachtkapazitäten frei haben und dann auch anbieten, dass die Sitze eben per Luftfracht versendet werden.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass es einige Airlines gibt, die ganz gerne erstmal den Hof im Prinzip voll machen, damit sie dann möglichst viele neue Sitze am Stück dann ins Flugzeug verbauen können. Die werden dann irgendwo in Hallen zwischengeparkt.
Genau, natürlich gibt es zum einen einen gewissen Engpass an Sitzen, das liest man ja immer wieder in der Branche. Deshalb sind die Airlines sehr bedacht, dass natürlich die Supply Chain funktioniert und läuft und sind auch bereit, dann im Zweifelsfall sich eher mal ein Chipset auf Lager zu legen, wieder entsprechend Engpass zu haben. Ein Passagierflugzeug ohne Sitze ist natürlich keine gute Kombination. Und zum anderen, gerade bei den hochwertigen Klassen Premium Economy und Business Class, wo sehr viel Marketing stattfindet, da sind viele Airlines natürlich bemüht, dass sie möglichst im Vorlauf sind und dass sie nicht erst in einem Jahr fliegen nach Ankündigung, sondern dass sie idealerweise schon 3-4 Flugzeuge am Fliegen haben, bevor sie in die Ankündigung gehen. oder parallel zur Ankündigung. Und die Sitze werden dann zwischengelagert in den entsprechenden Lagerhallen oder auch bei den OEMs.
Jetzt stehen wir vor diesen fertigen Sitzen hier. So ein Sitz hält natürlich lange, soll er ja auch. Aber immer wieder ist es ja dann auch mal nötig, dass ein bisschen was repariert wird. Geben Sie dann die Manuals raus für die Airlines, für die Technikanbieter, damit die dann so einen Sitz auch mal notfalls reparieren können?
Genau, das machen wir. Wir geben die Manuals raus. Wir bieten natürlich auch entsprechende Ersatzteile an. Und je nach Geschäftsmodell und Zusammenarbeit mit der Airline unterstützen wir auch mit Mitarbeitern vor Ort.
Wir sind jetzt noch mal ein paar Meter weitergegangen, haben die Premium Economy hinter uns gelassen und stehen jetzt inmitten von Business Class Sitzen.
Das ist ein Business Class Sitz für LATAM, größte Airline in Südamerika. Und in dem Fall für die 787 ist ein großes Retrofit-Programm. LATAM fliegt die Sitze schon, ich glaube, aktuell auf 3 Flugzeugen. Wir haben natürlich schon zahlreiche Chipsets geliefert. Da finden die Umrüstungen statt. Und es ist ein Projekt, da haben wir mit LATAM über mehrere Jahre dran gearbeitet und das Produkt genau so entwickelt, entsprechend der Anforderungen von LATAM.
Gibt es da jetzt Unterschiede? Also würde eine LATAM jetzt andere Herausforderungen stellen als zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine Emirates?
Natürlich sind die Ausprägungen unterschiedlich. Jetzt die Materialität, man sieht hier beispielsweise eine kupferfarbene Folie. Die Türe mit der entsprechenden Verkleidung. LATAM ist es besonders wichtig, dass sie auf der einen Seite eine sehr offene Kabine anbieten, auf der anderen Seite über Türe und Privacy, die weiter eben auch die Möglichkeit geben mit sehr guter Privatsphäre. Und dazu noch, der Sitz ist besonders leicht. Das ist einer der leichtesten Sitze in der Business Class. Ist natürlich für LATAM besonders wichtig, die natürlich auch in Regionen fliegen, wo es hohe Temperaturen gibt und hohe Abflughöhen.
Sagt Mark Hiller, der CEO von Recaro. Und das Testlabor, das gucken wir uns dann in der kommenden Folge an. Da bin ich unter anderem zu Gast in der Crashtest-Anlage. In 3 Wochen ist die neue Luftraumfolge da. Damit ihr diese Folge nicht verpasst, abonniert diesen Podcast am besten. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ihn teilt. Zum Beispiel mit Freunden und Kollegen, die auch Bock auf die Luftfahrt haben. Danke fürs Dabeisein und euch weiter einen schönen Sommer.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph.